Friede sei mit euch, mit allen, die ihr in Christus Jesus seid. Amen. Hört Gottes heiliges Wort. Es steht geschrieben im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel und ist die Epistel zum heutigen Hirtensonntag. Petrus schreibt, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und wir beten, Gott, Heiliger Geist, lass diese Worte zum Segen für uns werden. Amen. Liebe Gemeinde, der Hirtensonntag ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits werden wir daran erinnert, der Herr ist mein Hirte, wie wir es im Psalm 23 gehört haben. Ein schönes Bild von unserem Gott, der auf uns aufpasst. Aber dazu gehört eben auch, ein Hirte hat eine Herde und es sind Schafe. Und als Schafe lassen sich die wenigsten gern bezeichnen. Aber das ist ebenfalls ein guter Vergleich. Petrus vergleicht uns auch mit Schafen und erinnert uns an zwei Sachen in unserem Predigttext. Einmal, dass wir unseren Hirten brauchen und dann auch, dass es nicht immer einfach ist, seinem Hirten zu folgen. Darum soll es heute gehen, wenn wir uns erinnern lassen, Jesus ist unser guter Hirte, der für uns litt. Für uns, die wir waren wie die irrenden Schafe, wie Petrus sagt. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, hat der Prophet Jesaja schon 800 Jahre vor Petrus geschrieben. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und ein Schaf braucht seine Herde, braucht seinen Hirten, sonst ist es hilflos, wenn es sich verirrt hat. Und darum geht es in dem Vergleich. Man kann einen Hirten fragen oder das auch nachlesen oder in Dokumentationen anschauen. Es ist wohl so, auch wenn ich da kein Experte bin, wenn ein Schaf sich ungefähr 500 Meter von seiner Herde entfernt hat, was nicht so viel ist, 500 Meter kriegt man hin, dann ist es hilflos. Dann findet es nicht von alleine zurück zu seiner Herde, zu seinem Hirten und muss gesucht werden. Inwiefern sind wir damit vergleichbar? Wenn wir in unsere Umwelt, in unser Leben schauen, dann wird das schnell deutlich. Jeder von uns schaut mehr oder weniger auf seinen Weg. Das geht schon bei Kindern los. Schon die ganz Kleinen sagen, am liebsten will ich selber machen. Selber Schuhe zumachen, selber aufs Töpfchen gehen, selber entscheiden, wo es lang geht. Und bis ins hohe Alter ist es so, dass das in uns steckt, von Geburt an, dass wir der Meinung sind, ich weiß am besten, wo es lang geht. Ich weiß, wo ich meine Wiese des Glückes finde. Bei manchen ist das die Gesundheit oder der Sport. Bei anderen ist es die Anerkennung, die Klicks im Internet heutzutage. Bei den nächsten ist es die Familie oder einfach die finanzielle Sicherheit. Ich mache mein Ding, soll mir keiner reinreden. Zu all diesem Wuseln von allen Menschenkindern sagt Gott irrende Schafe. Ein einziges Geblöke und Gewusel in dieser Welt. Jeder Mensch entfernt sich von ihm, dem Schöpfer, dem guten Hirten, wenn er eigene Wege gehen will. Und was geschieht mit einem verirrten Schaf? Da sollte man nicht unbedingt ans Muldeufer hier in Glauchau denken, wenn da ein Schaf mal sich verirrt. Na gut, dann wartet es am nächsten Brückenpfeiler und der Hirte hat das bald wieder. Das Bild ist ja aus Israel. Und in Israel gibt es sehr wohl Wüsten, Einöden, Gebirge. Und wenn da sich ein Schaf verirrt, ist heute auch noch so, dann mag es sein, dass es mal hin und wieder noch was Brauchbares zu fressen findet, was Kümmerliches. Aber dann kommt die Nacht. Da wird es kalt, da wird es dunkel, das Schaf hat Angst und es hört auch Dinge, die es sonst nicht hören muss und nicht hören möchte, nämlich wilde Tiere. Und wenn ihm keiner hilft, dann besteht eine große Chance, dass dieses Schaf den nächsten Morgen eben nicht lebend erlebt. Indem Gott uns mit irrenden Schafen vergleicht, da zeigt er uns, wenn Jesus nicht dein guter Hirte wird oder geworden wäre, wenn Jesus dir nicht hilft, dann wirst du den Morgen nicht erleben, nämlich den Morgen nach der Todesnacht, sondern gehst ewig verloren aufgrund des Sündengestrüpps und der Sündenirrwege, die du und ich, die wir uns selber ausgesucht haben, mit unserem eigenen Sturkopf. Wenn der Hirte uns nicht hilft, gehen wir ewig verloren. Und genau darum geht es Petrus, dass er nicht sagt, Achtung, sondern er sagt, Hurra, der Hirte ist ja gekommen. Daran erinnert er uns zuerst. Schau auf Jesus, deinen guten Hirten, der dich gerettet hat, der dir nachgegangen ist, der alles getan hat, damit du wieder zurück zur Herde und zu ihm kommen kannst. Da ruft er uns die Passionsgeschichte in Erinnerung. Christus hat für euch gelitten. Er hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leib aufs Holz. Der Hirte, der zum Opferlamm, zum Sündenbock für uns wurde, der nicht nur deine und meine, sondern all die offenen und versteckten gemeinen Gedanken, Worte, Blicke, Taten, all die Leichen im Keller auf sich, auf sein Konto, auf seinen Rücken hat binden lassen. Und nicht nur von uns, sondern von allen Menschen, die jemals gelebt haben und leben werden. Was ist das für eine Last gewesen für den sündlosen, heiligen Gottessohn? Und doch hat er es getan, hat gesagt, ich nehme das auf mich, damit du nicht verloren gehst. Und er wusste, dass es ihn das Leben kostet. Wir haben in der Passionsgeschichte lang und schmerzhaft davon gehört. Er gab sein Leben an unsere Stelle. Nichts und niemand hätte ihn dazu zwingen können. Freiwillig ist er ans Holz gegangen, ans Sünden, ans Kreuz, Holz. Und wir haben eben bekannt, ja, das glaube ich. Gemeinsam mit allen Christen weltweit aller Zeiten. Und darum darfst du auch heute neu hören, was Petrus sagt. Du bist der Sünde abgestorben. Das heißt, das Sündengestrüpp, alles das, was dich festhält und von Gott trennt und in der Hölle verdammen müsste, das hat dein Heiland, dein guter Hirte, ein für alle Mal durchgehauen, abgerissen, von dir genommen auf sich. Und somit ist der Weg in den Himmel frei. Du gehörst dazu. Den Tod, den du hättest sterben müssen, ist er an deiner Stelle gestorben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, damit wir, wie es Petrus hier sagt, der Gerechtigkeit leben. Weil nämlich nichts mehr uns verdammt vor Gott. Weil der gute Hirte dafür gesorgt hat, dass dich dein Schöpfer anschaut und sagt, ich kann dich gerecht sprechen, weil ich nichts mehr an dir finde. Dein Heiland hat's getragen. Und darum, warum soll ich dich verurteilen? Wofür soll ich dich verdammen? Wie es Petrus sagt, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier. Und was bleibt statt des verdienten ewigen Todes in der Hölle? Unverdiente, herrliche Zusagen, du darfst einmal selig werden. Du wirst nicht umkommen, selbst wenn du stirbst, du wirst selig werden. Das schenkt dir Gott durch sein Wort, dein guter Hirte, jedes Mal, wenn er zu dir redet, als er dich in der Taufe in seine Herde geholt hat, jedes Mal, wenn er dir am Abendmahl deinen Glauben stärkt und deine Sünden vergibt, da bringt er dich, hält er dich, führt er dich auf dem guten Weg, der über Höhen führt. Und je älter ein Christ ist, desto mehr kann er wohl davon berichten, über welche Höhen, welche guten Weiden der Herr uns schon in dieser Welt erleben lässt, schmecken lässt. Wo wir sagen können, Gott sei Dank im wahrsten Sinne. Aber Petrus erinnert eben auch dran, ja, aber noch wandern wir durch eine gefallene Welt. Und da geht's auch durchs Tal. Und da ist das nicht immer einfach, dem guten Hirten zu folgen. Du bist auf dem richtigen Weg. Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber nun seid ihr bekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen, schreibt Petrus. Das ist nicht etwas, was hergestellt werden muss. Du gehörst schon dazu. Aber, Petrus erinnert, mach dir keine Illusion, das ist nicht immer einfach. Jesus ist unser guter Hirte, der für uns gelitten hat, damit wir ihm nachfolgen. Und zwar auch dann, wenn es schwer wird. Weil das Leben als Christ, auch da können die älteren Christen den Jüngeren viel Anschauungsbeispiele nennen, das Leben als Christ eben nicht ein erste Klasse Flug in den Urlaub ist, in den Himmel, wo der Herr Jesus wie so ein Steward ist, der vorbeikommt und sagt, darf es noch ein Tomatensaft sein oder ein Erfrischungstuch, sondern ganz im Gegenteil, bei all dem Guten, was er uns schenkt, das wollen wir nicht vergessen, ihm dafür zu danken, begegnet uns als Christen sehr wohl Leid, Unrecht, Ungerechtigkeiten. Und ja, das macht einem Christen mal mehr, mal weniger zu schaffen. Das kann einem die Tränen in die Augen treiben, die Frage, warum denn Gott? Warum geht's mir denn so? Warum hast du das jetzt zugelassen in meinem Leben? Das ist wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern lassen, eins kann es nicht sein, dass Gott mich gerade straft für vielleicht eine besondere Sünde, die meine Vorfahren oder ich begangen habe. Alle Strafe, alle meine Sündenstrafe ist getilgt am Kreuz. Es ist vollbracht. Und dann umso schwieriger wird es dann, dass man sagt, ja, aber warum denn dann, Herr Christus? Warum Leid? Warum Unrecht in meinem Leben? Petrus gibt uns die Antwort, ob die uns schmeckt oder nicht. Dazu seid ihr berufen. Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußtapfen, weil wir eben noch nicht am Ziel sind, weil wir noch durch eine gefallene Welt wandeln und geführt werden, soll es uns nicht wundern, dass uns genauso Ablehnung, Abneigung, Schwierigkeiten begegnen wie unserem guten Hirten, der uns ja vorangeht. Und Petrus zeigt uns das anhand dessen eben, wie Jesus mit seinem Leid, mit Unrecht, das ihm begegnet ist, umgegangen ist, wie wir ihm folgen können, wie wir in seinen Fußstapfen eintreten können. Da heißt es zuerst, er, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug fand, hat für euch gelitten. Unschuldig sein, nichts gemacht zu haben und trotzdem angeklagt zu werden, fertig gemacht zu werden, angespuckt, bepöbelt und in Jesu Fall sogar umgebracht zu werden, was für ein Leid. Was für eine Ungerechtigkeit. Was hat Christus getan? Er hat es ertragen für dich und für mich. Er schmähte nicht wieder, als er geschmäht wurde. Wenn man nachschaut, was heißt ein Schmähen? Kann man übersetzen mit jemanden gering machen wollen, fertig machen wollen. Das ist ja die Ungeheuerlichkeit der Passionsgeschichte. Da steht der allmächtige, unschuldige Gottessohn und wird von gefallenen, schwachen Geschöpfen fertig gemacht. Ausgelacht, bespuckt, ausgepeitscht. Ein Wort und sie werden alle verloren. Was hat der Herr Christus getan? Er hat im wahrsten Sinne des Wortes den Mund gehalten. Er hat nicht zurückgeschmäht. Er ertrug es für dich und für mich. Und darum die Frage für uns, für unsere nächste Woche, für unseren Umgang mit anderen. Ist es da wirklich unzumutbar beim nächsten Mal, wenn sich jemand über uns lustig macht? Auch mal den Mund zu halten. Nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Ist es da wirklich unzumutbar, dem mit Freundlichkeit zu begegnen, der uns klein machen, der uns unfreundlich begegnen will? Ist es da wirklich unzumutbar, dass wir auch mal Unrecht erdulden? Wenn wir zum Beispiel, wie es bei den ersten Christen durch die ganze Christenheit hindurch immer wieder vorkommt, wenn wir zum Beispiel dafür geschnitten werden, dass wir Christen sind, zu dem stehen, was die biblische Lehre sagt, weil wir darauf vertrauen, dass es Gottes heiliges Wort ist. Dass wir nicht auf Biegen und Brechen auf unser Recht pochen, sondern auch mal sagen, gut, dann gebe ich nach, auch wenn ich Recht habe. Nicht, weil wir dumme Schafe sind, weil wir es mit uns machen lassen, sondern weil wir so bezeugen können, wie der gute Hirte uns Menschen begegnet. Eine weitere Fußspur unseres Hirten ist die, er drohte nicht, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Jesus hätte Rache üben können bis zur letzten Sekunde am Kreuz. Er hätte schnipsen können und es wären Engel gekommen und hätten ihn verteidigt und seine Feinde vernichtet. Aber was hat er getan? Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er hat es dem anheimgestellt, der auch unser Vater ist. Aber das heißt nicht, dass er seine Feinde überhört hat, sondern wir hören davon, dass er seine Feinde sehr wohl angeblickt hat und er hat gebetet. Aber nicht, Vater, vernichte sie, räche dich, räche mich, sondern Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aus reiner Liebe ihnen gegenüber. Das ist vollkommen eine Feindesliebe, wo wir klar sagen müssen, das schaffe ich niemals, ich bin nicht der Herr Jesus. Aber dazu schreibt uns das Gott, dazu hat er uns das Petrus aufschreiben lassen. Uns, die wir ihm folgen, sagt Gott schon, sehr wohl, wünscht dem Menschen, den du gerade am wenigsten leiden kannst, der vielleicht sogar dein Feind ist, den du vielleicht, auch wenn es nicht so sein soll, hast, dem Menschen, der dich klein machen will, der dir das Leben schwer macht, von dem du zutiefst enttäuscht bist, selbst diesem Menschen, dieser Frau, diesem Mann, diesem Kind, wünsch ihnen nicht die Hölle an den Hals. Wünsche ihnen nicht die göttliche Rache, sondern bete für sie wie dein Heiland. Denn auch für sie ist der Heiland gekommen. Bitte für sie, dass sie ihr Unrecht erkennen. Dass sie aufhören damit, dass sie umkehren. Bitte für sie, dass sie selig werden. Und ja, da sträubt sich der alte sture Bock, das alte sture Schaf in uns und sagt, ja, wo kommen wir denn da hin? In dieser Welt. Das ist ja unerhört. Warum hat Jesus nicht einfach beschlossen, uns von allem Leiden auszusparen, von aller Ungerechtigkeit? Das könnte er mit einem Schnips machen. Aber wir merken doch gerade bei diesem Aufmucken in uns, die wir Christen sind, die wir zu seiner Herde gehören, wie ungewöhnlich das ist in dieser Welt, so zu handeln, so zu reagieren. Wie viel mehr fällt das jemandem auf, der nicht zu Christus gefunden hat, der Christus vielleicht noch ablehnt? Und dazu hat uns der Heiland sehr wohl berufen, dass wir mit Gottes Hilfe auf Arbeit, in der Schule, im Umgang mit Freunden, in der Familie miteinander umsetzen, was der Heiland uns vorgelebt hat und in vollkommener Weise erfüllt hat. Eine Frucht ist das, eine Frucht des Glaubens, des dir geschenkten neuen Lebens, dass du zum Denkanstoß für andere werden kannst, dass andere eben an unserem Reagieren, an unserem Reden, an unserem Tun ablesen können, was wir an unsere Autos kleben, nämlich den Fisch, was wir um unsere Ketten hängen, nämlich das Kreuz, warum wir sonntags in die Kirche gehen, dass sich das niederschlägt in meinen Blicken, in meinem mal auch den Mund halten oder den Mund aufmachen. Dass wir auf Christus hinweisen können, der aus tiefster Liebe eben nicht nur zu dir und zu mir, sondern auch zu dem Menschen, zu der Frau, zu dem Mann gestorben ist, der uns der unsympathischste und der unangenehmste Mensch zur Zeit ist. Und ja, da mutet uns der Hirte manchmal viel zu, aber nicht aus Rücksichtslosigkeit. Er kennt unser Leiden. Er weiß, wie das ist. Er weiß, was Leiden ist. Ihm bleibt nicht verborgen, wie schwer es dir manchmal fällt, ihm zu folgen. Sei es durch Krankheit hindurch, durch andere Täler, sei es durch Schwierigkeiten in der Familie, auf Arbeit, mit den Finanzen, sei es Einsamkeit, was auch immer. Und darum hat er ja auch versprochen, weil er dich kennt, dich nicht allein zu lassen, selbst im tiefsten, im dunkelsten Tal. Und dir auch nicht mehr aufzuladen, als du tragen kannst. Auch wenn du vielleicht sagst, mäh, ich kann nicht mehr. Und du weißt, dass es nicht für immer sein wird. Du weißt, wo dein Weg endet, dein Lebensziel ist, geschenkt durch deinen guten Hirten. Und darum schau nicht auf das, was andere von dir denken, was du vielleicht über dich selbst sagen würdest, was andere von dir sagen. Schau nicht zuerst darauf, wie sich's gerade anfühlt, sondern mach die Bibel auf. Lies. Lass dir neu zusagen, ganz besonders im Heiligen Abendmahl, was der gute Hirte dir sagt. Und der sagt nicht einfach, jetzt hab dich mal nicht so, jammer nicht rum, anderen geht's viel schlechter. Sondern wir hören's heute auch nochmal im Wochenspruch. Dieser gute Hirte sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Du bist nicht einfach irgendjemand, du bist nicht vergessen. Ich kenne dich und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, felsenfestes Versprechen. Und sie werden nimmermehr umkommen, selbst wenn sie sterben. Sie werden selig sein. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Keine Krankheit, nicht jemand, der dich fertig machen oder schmähen will. Keine Einsamkeit, keine andere Schwierigkeit. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Das gibt Kraft für unseren Lebensweg. Und darum lasst uns gemeinsam unsere Hände falten und zu unserem guten Hirten beten. Herr Christus, mein guter Hirte, du hast für mich tiefstes Unrecht gelitten. Du bist mir nachgegangen, als ich mich verirrt hatte. Du hast dafür mit deinem Leben bezahlt. Und nun versprichst du mir sogar die ewige Herrlichkeit im Himmel ohne alles Leid. Ich danke dir von Herzen dafür. Bitte lass das immer meinen Antrieb sein, dir auch im Leid zu folgen. Ich meine oft, ich würde das nicht mehr aushalten. Bitte gib du mir die Kraft dazu. Alleine schaffe ich es niemals. Bitte bring mich und noch viele andere als deine Schafe, deiner Herde sicher in die ewige Heimat. Amen. Und wir grüßen uns mit einem Wort eben aus dem ersten Petrusbrief, wo es ganz herrlich heißt, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.